Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Breitband, heute mit Christine Watti.
Und mit Christian Grasse, hallo.
Gibt es ein politisch-mediales Einheitsdenken in Deutschland? So lautet eine durchaus selbstkritische Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Die Griechenland-Debatte und wie sie in deutschen Medien geführt wird, darum geht es heute in Breitband.
Und wir schauen zurück auf die vergangenen Jahre der App. Was hat sich mit dem mobilen Netz und den diversen tragbaren Displays, die wir in unseren Hosentaschen tragen, für Medienverleger geändert? Und welche Rolle spielen die so oft als Heilsbringer bezeichneten Apps heute?
Man muss natürlich noch auf dieses Gespräch dazu warten, aber vorwegnehmen können wir schon mal, das Versprechen klang etwas größer als die Realität. Das passt auch zur Share Economy. Das Teilen via Internet nimmt immer absurdere Züge an. Ein Beispiel, sehr schön, Kuscheln gegen Geld. Auch darum geht es heute in Breitband.
Professional Cuddling, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Außerdem sprechen wir mit der Polizei und zwar über die Zukunft der Verbrechensbekämpfung, Stichwort Predictive Policing, eine durchaus fragwürdige Methode, mehr dazu später.
Musikalisch präsentieren wir dazwischen immer wieder Kassettensongs und die haben ihren Ursprung meistens in den eigenen vier Wänden der Musiker.
Und den Auftakt macht The Wiggly Tendrils aus Berkeley, Kalifornien. Das ist ein junger Vater, der zu Hause bleibt und sich um seine Kinder kümmert und das Daheimbleiben mit Musikmachen verbindet, wie praktisch. Wir hören Eliana, Do You Wanna Dance?
Oh, Eliana, do you wanna dance? Oh, Eliana, don't sit on your hands. The band is all set up, we're just about to play.
Besprechung.
Mit Smartphones und Tablets startete ja nicht nur das mobile Internet durch, auch digitale Verlagsinhalte wurden mit den allzeit vernetzten Minicomputern sehr viel präsenter. Das können Sie auch feststellen, wenn Sie in der Bahn mal auf die Displays Ihrer Mitreisenden schauen, wenn die nicht gerade Candy Crush spielen, dann lesen die womöglich irgendwas.
Wahrscheinlich.
Die wachsenden Ökosysteme der App Stores von Apple, Google, Amazon und Co. befeuerten auch immer wieder die Hoffnung auf das große Geld im Content-Business. Apps galten lange als Heilsbringer für die Medienbranche. Denn was vorher im Netz verschenkt oder mühsam durch Anzeigen finanziert wurde, das sollte per App-Kauf und per Abo endlich auch kommerziell verwertbar werden.
Ja, und besonders stark war die App-Euphorie zur Markteinführung des iPads vor 5 Jahren. Jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, um zu beten und Steve Jobs dafür zu danken, dass er die Verlagsbranche rettet. Das sagte der Springer-Chef Matthias Döpfner damals. Aber sind Apps für Medienhäuser in den vergangenen Jahren tatsächlich zum prophezeiten Retter geworden? Genau darüber haben wir mit dem Software- und Medienunternehmer Christoph Kappes gesprochen. Zuerst wollten wir von ihm wissen, welche Rolle Apps heute für Medienhäuser spielen und wo die Probleme liegen.
Es gibt eine Reihe von Problemen, die grundsätzlicher Natur sind. Das ist zum einen die Sichtbarkeit, weil als Apple mit dem iTunes Store gestartet ist, gab es ja nur 2 Handvoll von Apps. Inzwischen sind es Millionen. Das heißt, wie schaffe ich es überhaupt als Anbieter wahrgenommen zu werden? Das ist ein großes Problem für viele, viele Softwarehäuser und Entwickler und Anbieter von solchen App-Produkten. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass 30% der Marge an Apple und andere Plattformanbieter abzuführen sind. Und sie haben dann eben auch die strategische Abhängigkeit, was mit ihnen langfristig passiert. Wenn man eBay anschaut, eBay hat die Powerseller durch Gebührenerhöhung deutlich dezimiert. Man sieht bei Amazon, wie dann auf solchen Plattformen Marketinggebühren genommen werden. Und von den 70%, die Verlage offiziell bekommen, bekommen sie ja nur tatsächlich einen Teil, weil Amazon über Marketinggebühren die Sichtbarkeit sich bezahlen lässt.
Also wozu brauchen wir Apps heute noch? Es gibt ja auch im Netz diese Designentwicklung hin zu responsiven Webseiten, also dass sich Webseiten automatisch so dem Endgerät anpassen, der Displaygröße anpassen. Man könnte ja eigentlich sagen, dass der Browser so die einzig wirklich notwendige Universal-App ist, oder?
Es gibt eine Reihe von technischen Gegebenheiten, die manchmal diese sogenannten nativen Apps etwas besser machen lassen. Also wenn es dann um wirklich komplexe Berechnungen geht zum Beispiel, was natürlich keine Frage von Nachrichtenangeboten ist, oder wenn es um die Einbindung von Local-Funktionen geht, wo man dann bestimmte Gerätewerte aus dem Handy auslesen muss, dann ist so eine App schon etwas besser. Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt, weil vieles inzwischen über diese sogenannten responsiven Websites auch abbildbar ist und der Fortschritt, den die Branche da auch technisch macht, schon ganz gewaltig ist. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, die letzten 2-3 Jahre vor dem ersten iPad-Hype.
Sehen Sie denn eigentlich das App-Modell und das Paywall-Modell als Gegensatz? Also dieser Paywall-Trend, der sich ja gerade immer weiter auszubreiten scheint, nämlich dass man Inhalte im Browser sehen kann, allerdings hinter einer sogenannten Bezahlschranke?
Also es gibt in Deutschland einen Trend zur Paywall oder sogenannten Mietersystemen, die dann eben in Abhängigkeiten von Volumina Geld verlangen. Damit wird ja auch die FAZ in Deutschland und auch die Süddeutsche, die es angekündigt haben, noch dieses Jahr starten. Das wird, glaube ich, auch die Landschaft ein bisschen verändern und es werden dann auch andere wieder folgen. Ich glaube aber, dass man tatsächlich als Inhalteanbieter dem Kundennutzungsverhalten sich immer entsprechend verhalten muss. Also wenn Leute Apps nutzen, dann muss man da auch ein Angebot schaffen. Die Frage ist nur halt immer, will man da auch Transaktionen, also Käufe machen und entsprechende Margen an Dritte abgeben und will man hier auch sein Kernangebot abbilden oder nur Teile davon? Das ist immer die grundlegende Frage. Ansonsten muss man heute eigentlich fast überall sein. Wir diskutieren ja in der Branche seit Wochen schon wieder, ob man nicht auf WhatsApp sein muss und auf Snapchat. Also es sind genug solche Plattformen.
Schwierige Zukunftsfrage, aber trotzdem, welche Rolle werden denn Apps in der Zukunft spielen?
Im Bereich Online ist es ja häufig so, dass Newcomer, wie zum Beispiel jetzt im Buchbereich Wattpad, was vor 2 Jahren noch keiner kannte oder eigentlich vor einem halben Jahr noch keiner kannte, auf einmal ganz wichtig werden oder ein WhatsApp mit 500 Millionen Nutzern ja auch vor 2-3 Jahren noch gar nicht wirklich sichtbar war. Und dann kann es passieren, dass es nicht die großen heutigen Marken sind, die auf diesem Startscreen erscheinen, sondern es sind eben neue Marken. Wenn Sie heute als Newcomer aber diese Markenkraft erreichen wollen, müssen Sie in der Regel sehr, sehr viel Geld ausgeben, um diese Position auch zu erreichen. Da ist der Softwaremarkt nicht anders als andere Märkte. Sie müssen investieren, Sie müssen Marketing-Dollar ausgeben, damit Sie da mit einer hohen Sicherheit auf solche Pool-Positions kommen.
Also Erfolg kann man sich auf jeden Fall irgendwie erkaufen, aber ja, mit harter Arbeit und Innovation ist es eher so ein Zufall, oder wie?
Ja, also im Startup-Bereich ist es völlig üblich, dass man sich in einer bestimmten Phase, wenn das Produkt eine gewisse Reife hat, sich Medienunternehmen als Beteiligungspartner holt und dann Beteiligung gegen Werbebudget tauscht. Also viele Leute, die Fernsehen gucken, ich gucke jetzt nicht so viel, aber die sehen dann vor allem bei privaten Sendern regelmäßig ja Werbung für Online-Produkte und das sind in der Regel große Medienbudgets, die gegen Beteiligungen getauscht werden. Im Online-Bereich ist es völlig üblich, dass wer ein neues Geschäft aufsetzt, zum Beispiel im Retail-Bereich, also im Handel, sich vorher überlegt, wie viel 100.000 und Millionen er in Suchmaschinenmarketing ausgibt, wenn man eine neue Firma gründet.
Wie sehen Sie denn das Verhältnis von proprietärem und offenem Web, gerade in Bezug auf Entwicklung und Innovation?
Dass ein großer Teil des Internet-Traffics eben bei Google und bei Facebook und eben auch bei Apple landet, ist glaube ich, klar. Das gibt es auch genug Untersuchungen darüber. Das ist eine Konzentrationstendenz, wo dann Monopolartige und Oligopole eine Konzentration haben. Aus einer, sagen wir mal, konzeptionellen Sicht gibt es bei Suchmaschinenanbietern und bei sozialen Netzwerken da auch gute Gründe für, sogenannte Netzwerkeffekte, die eben dazu führen, dass es da eine Konzentration dort gibt, wo schon Leute sind. Wenn es um Inhalteangebote gibt, gibt es diese Netzwerkeffekte ja dann nicht, wenn sie nicht auf sozialen Netzwerken stattfinden. Und es gibt eher Probleme, das sieht man zum Beispiel bei der Sichtbarkeit von iTunes-Angeboten, dass man eben durch diese Millionen von Angeboten nicht mehr durchfindet. Ich glaube, dass am Ende dieser Diskussion sich das Web durchsetzt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen technisch, weil die Webentwicklung eben doch von viel mehr Leuten betrieben wird und über einen Standard eben auch von allen anwendbar ist, sodass in der Breite Webtechnologie sich gegenüber proprietärer Technik wie etwa von Apple durchsetzt. Das ist zum heutigen Zeitpunkt eine sicherlich gewagte These, weil der Markt sieht anders aus. Zum Zweiten bietet das Internet Ordnungsstrukturen, die sich eben in solchen Stores nicht finden. Also der Link ist zum Beispiel nicht nur eine Referenz auf einen anderen Text, sondern das ist eine Möglichkeit, wie Menschen Texte ordnen oder bestimmte Suchverfahren und soziale Graphen von Menschen kontakten. Das sind alles Ordnungsmittel, wie Informationen im Internet neu geordnet werden. Und das findet auf solchen Stores eben nicht statt. Die haben dann zwar eine sehr leistungsfähige Suchmaschine, aber das war's dann auch. Und im Übrigen kann diese Information sich nicht so gut organisieren, wie eben wenn viele im Internet daran arbeiten.
Die App als geschlossenes System hat also keine Zukunft, das sagt der Medienunternehmer Christoph Kappes. Wir haben das Gespräch mit ihm vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, und apropos App, ein Unternehmen setzt sich ja derzeit besonders stark für App ein. Google hat nämlich für 25 Millionen Dollar die Rechte an der Top-Level-Domain.app gesichert. Und das ist, glaube ich, klar zu sagen, so viel Geld wurde noch nie für eine Adressendung im Internet ausgegeben. Ganz schön stolze Summe.
Absolut, aber womöglich ein sehr kluger Schachzug. Christian, welche Medien-Apps hast du auf deinem Homescreen? Ich nehme an, du zählst jetzt so 20 bis 40 auf.
Ich habe auch tatsächlich erschreckend feststellen müssen, dass es sehr, sehr, sehr wenige sind und eigentlich gar keine klassischen Apps. Also wir haben auch zusammen vorhin mal über unsere Handys geguckt und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nur erstens gar keine Apps habe, sondern nur Verknüpfungen zu Websites auf meinem Homescreen und eigentlich auch nur Aggregatoren, also Dick und Hacker News taucht da auf. Okay, ZDF ist hier noch zu sehen, aber dann war es das auch schon fast.
Ja.
Und Social Media natürlich,
genau.
Beide bei uns
Facebook
sehr stark.
Und Twitter, das sind dann die News-Aggregatoren-Apps, die wir dann nutzen an dieser Stelle. Tja.
Ja, und Musik-Apps gibt es auch noch die ein oder andere. Da passt auch ganz toll die nächste Musik. Und zwar kommen wir jetzt zu Rob from Amersfoort und der ist Rob aus Amersfoort. So einfach kann das manchmal sein mit der Namensfindung. Der Niederländer macht nach eigenen Angaben Post-Retro-Indie-Pop, eine wunderbar schräge Mischung, die uns auf seinem Album Beautiful Ruins wirklich am besten gefällt. Wir hören seinen Song Running.
Speed is of the essence. Never lose time. Running.
Rob from Amersfoort mit Running. Musik aus dem Netz, die man teilen und verteilen darf. Wer will, kann auch dafür bezahlen. Pay what you want heißt das Preismodell, also zahl, was du willst. Und dieses Teilen und Verteilen passt auch ganz gut zum nächsten Thema, denn wir bleiben beim Teilen.
Genau. Die Welt, die könnte ja eigentlich ein so viel besserer Ort sein, wenn wir doch einfach nur ein bisschen mehr teilen würden und nicht immer nur besitzen. Die Euphorie des Teilens bekam ja auch mit dem Netz einen riesigen Schub. Erst waren es Daten, die online getauscht wurden. Später wurden dann Daten dazu benutzt, um Handfestes zu teilen. Autos zum Beispiel, Wohnungen zur kurzfristigen Untermiete oder auch Bücher, die man schon gelesen hat. Im Netz lässt sich das alles ganz wunderbar koordinieren. Entweder läuft das dann gratis ab und damit ganz uneigennützig oder mit einer Leih- oder Tauschgebühr, um auf Nummer sicher zu gehen, dass vielleicht auch das selbst verliehene Auto auch morgen noch fährt.
Damit ist dieser Wort zum Samstag- oder Sonntagssatz, den du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass die Welt ein so viel besserer Ort sein könnte, wenn wir nur mehr teilen würden, schon wieder so ein bisschen angekratzt. Denn ist es noch teilen, wenn man Geld dafür verlangt?
Wahrscheinlich nicht.
Eben, der Begriff der Share Economy ist in dieser Hinsicht nämlich so ein bisschen widersprüchlich. Fakt ist jedenfalls, dass die Kommerzialisierung des Teilens in vollem Gange ist. Was mal idealistisch begonnen hat, wird jetzt finanziell ausgeschlachtet. Menschliches Miteinander wird zum ständigen Geschäftsvorgang. Das ist jetzt wiederum Teil so einer Sonntagspredigt. Mittlerweile werden sogar zwischenmenschliche Nähe und emotionale Anteilnahme effizient im Internet vermarktet. Und vor ein paar Jahren, Sie können sich vielleicht noch erinnern, da boomte die Nachfrage, die sogenannten Free Hugs, die Free Hugs-Bewegung, also Umarmungen im öffentlichen Raum, wo man sich einfach mal ganz fest gedrückt hat. Und jetzt gibt es aber inzwischen das Professional Cuddling, also Kuscheln gegen Geld. Matthias Finger weiß mehr.
Mary Tucker hat 3 Kinder. Trotzdem liegt sie auf einem wildfremden Mann. Beide sind angezogen. Seine riesigen Pranken gleiten von ihren Schultern Richtung Hüfte. Nur Po und Busen sind tabu beim Professional Cuddling, dem professionellen Knuddeln. Für ihre Geschäftsidee hat Tucker Geld im Netz gesammelt, auf einer Crowdfunding-Plattform.
Wir bieten die Erfüllung eines menschlichen Grundbedürfnisses, berührt zu werden. Viele bekommen zu wenig davon. Anstelle von Gesprächen werden jetzt SMS geschickt und E-Mails sind ein Ersatz für Besuche. Um Erwartungen und Regeln zu diskutieren, treffen sich Kuschler und Kunde vor der ersten Session an einem neutralen Ort. Aber auf keinen Fall gewähren wir sexuelle Dienstleistungen.
Mary wechselt in die Löffelchenstellung. 60 Euro verdient sie so pro Stunde. Ohne Ausbildung, mit banalem Körperkontakt. Den gab's früher mal gratis. Doch mit allem lässt sich irgendwie Geld verdienen, sobald es den Markt dafür gibt. Wie die Share Economy zeigt. Verranzte WG-Matratzen waren früher für kostenloses Couchsurfing gut. Heute werden sie teuer bei Airbnb vermietet. Früher halfen Mitfahrbörsen, die Unkosten zu decken. Heute drängen die Hilfstaxifahrer von Uber auf den Markt. Plattformkapitalismus statt Kollaboration. Die genologischen Ursprünge des professionellen Kuschelns liegen in der Free Hugs Campaign. Ungewaschene Studenten umklammern dabei nichtsahnende Passanten. Die Inspiration liefert ein Musikvideo aus dem Jahr 2001.
Es sind ganz schöne Erlebnisse, vor allem von alten Frauen. Das berührt mich immer am meisten, wenn so Omas herkommen. Und du hast echt das Gefühl, sie brauchen eine Umarmung. Sie haben schon lange niemanden umarmt. Und das ist total rührend und teilweise, dass mir auch die Tränen in die Augen kommen.
Körperkontakt ist auch eine Ressource und wird geteilt in der Collaborative Economy. Auch wenn Vorbeieilende hektisch Haken schlagen, auf der Flucht vor den Umarmern.
Ich spreche dir aber auch schon gern mal aktiv an und sage, hey, wie wär's? Möchten Sie eine Umarmung haben? Darf es für Sie eine Umarmung sein heute? Lächle die dann auch an. Und wenn ich dann merke, dass so ein Lächeln zurückkommt, sage ich auch mal, trauen Sie sich doch.
Sorgfaltsverlust nennen Soziologen diesen wahllosen Körperkontakt. Ohne gemeinsamen Werdegang, wie ein Quickie, nur ohne Sex. Verkürzung als Symptom unserer hektischen Zeit. Darauf folgt in der Evolution der anonymen Berührungen die Kuschelparty, eine Orgie für Arme sozusagen. Ein Sexualtherapeut veranstaltet sie 2004 zum ersten Mal in New York. Zurechnungsfähige Erwachsene wälzen sich hemmungslos auf dem Boden, ein bisschen wie in der U-Bahn im Berufsverkehr, nur im Liegen. Das Knuddeln im Rudel ermöglicht leidenschaftlichen Co-Konsum. Die Empfänger der Streicheleinheiten verteilen sie gleichzeitig weiter. Kuscheltrainerin Rosi Döbner schwört darauf.
In der Gruppe eröffnet sich einfach so ein ganz neuer Erfahrungshorizont, wenn man gleichzeitig mit mehreren kuscheln kann und auch gar nicht mehr so dieses Mann-Frau-Thema so stark eine Rolle spielt.
Und man muss dann aber kuscheln mit dem, der kommt. Manche Menschen schwitzen ja vielleicht auch oder haben fettige Haare.
Nee, bei mir in Kuschelpartys muss man gar nichts. Und es kann halt auch mal heißen, sich vielleicht abgelehnt zu fühlen. Und ich erinnere einfach immer dran, dass der andere gut für sich sorgt.
Das professionelle Kuscheln hingegen kommt spießig daher. Ich teile nicht, denn ich will die Berührung für mich alleine. Praktischerweise lässt sich so Beziehungsstress und kostenintensives Dating vermeiden. Männer zwischen 20 und 80 kaufen einfach lebenswichtige Nähe.
Ich glaube, jeder kann mehr Zuneigung gebrauchen. Ich bekomme hier diese Zärtlichkeiten. Gleichzeitig sind die Regeln für den Umgang mit Frauen klarer als im täglichen Leben.
Nach einer Phase des Wildwuchses setzt auch beim Knuddeln die Professionalisierung ein. Und die kostet. Ade, du entrückte Kollaboration. Jetzt wird Geld gemacht.
Matthias Finger über die jüngsten Auswüchse der Share Economy. Irgendwie traurig, aber gleichzeitig natürlich eine konsequente Weiterentwicklung und womöglich auch eine konsequente Weiterentwicklung der Berufslaufbahn für meinen Kollegen Christian Grasse, wenn es hier mit dem Radio nicht mehr ist. Professional Cuddling?
Nee, definitiv nicht. Also da möchte ich mal ganz stark ausdrücken, dass ich da Amateur bleibe. Ja? Und auch deshalb Amateur. Also Amateur hat ja einen schlechten Ruf, finde ich. Aber jetzt hier mal die Definition eines Amateurs ist nämlich die, eine Person, die im Gegensatz zum Profi eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübt, ohne Geld dafür zu nehmen, ja?
Mhm.
Und deshalb kannst du mich gerne als amateurhaften Kuschler bezeichnen.
Okay, so werde ich dich die nächsten 500 Sendungen anmoderieren.
Okay, aber ich habe auch noch eine Frage für dich.
Ja,
und
bitte.
Zwar, die passt zur nächsten Band. Die heißt nämlich die Waschbrettbäuche, Christine. Was hältst du davon?
Das ist mir heute alles irgendwie so ein bisschen zu komisch hier, ja, in dieser Sendung. Erst wird professionell gekuschelt, dann geht es um Waschbrettbäuche. Also das hört sich so an wie so eine Chippendale-Version.
Nee, ist es überhaupt nicht. Gut. Und ich muss auch sagen, auf Englisch klingt das sofort viel angenehmer. The Washboard Apps nämlich.
Das
sind US-Amerikaner, eigentlich nur einer, Clark Sonderman heißt er. Der produziert schon seit Jahren in seinen eigenen vier Wänden Musik und die Macher des slowakischen Kassettenlabels Z-Tapes, die haben nämlich die Band im Netz entdeckt und den Bedroom-Pop von den Washboard-Apps nun auf das gute alte Magnetband-Medium kopiert. Und es gibt aber auch eine Download-Version. Keine Sorge, wir hören Way Down.
Medien und Meinungen.
Die Woche ging ruhig los und endete dann mit einem Paukenschlag. Man kann es so nennen. Die US-Amerikaner haben Netzneutralität, also die Gleichbehandlung von Datenverkehr im Internet, so gut wie besiegelt. Und damit willkommen zu den Medien und Meinungen mit unserem Kollegen Jan Rehm. Hallo Jan.
Hallo Christine.
Ja, und so gut wie besiegelt heißt ja in dem Kontext, dass die Regulierungsbehörde der USA, also der FCC, die muss halt noch die Stellungnahmen ihrer Mitglieder einarbeiten und kann dann die Entscheidung erst schriftlich veröffentlichen. Dann ist erst alles so wirklich sicher, aber das nur nebenbei. Viel mehr interessiert uns natürlich, was die FCC da nun konkret entschieden hat und wie die Reaktionen darauf aussehen.
Ja, die FCC, die hat klargemacht, der Zugang zum Internet, und das ist egal, ob per Kabel oder per Mobilfunk, die sehen sie als eine Art Grundversorgung an, also genau wie der Zugang zu Wasser oder Strom. Und dabei darf es keinerlei Bevorzugung von irgendwelchen Datenströmen geben. Und, das war der erste Punkt, der zweite ist, es muss alles transparent sein. Also auch die Preise, die Einschränkungen oder auch Gebühren, die sollen ja klar für den Kunden ersichtlich sein. Die Reaktionen auf diese Entscheidung, die war nahezu euphorisch. Also im Raum, wo das vorgetragen wurde von der FCC, brach Jubel aus. Und gerade die Aktivisten wie jene von der Electronic Frontier Foundation, die feiern natürlich ganz besonders. Die haben aber auch jahrelang dafür gekämpft. Hierzulande ist die Freude auch durchaus groß, wie wir jetzt gleich bei Markus Beckedahl von Netzpolitik.org hören.
Diese Entscheidung ist eine historische Entscheidung und hoffentlich wegweisend für den netzpolitischen Diskurs weltweit, denn er zeigt, dass ja die USA eindeutig eine Entscheidung für die Netzneutralität getroffen haben, und wir hoffen, dass Europa diese mal kopieren wird.
Markus Beckedahl klingt ein bisschen, als würde er so aus dem All zu uns sprechen und eine Botschaft verkünden. Aber tatsächlich, was heißt das für uns? Wird sich Europa und speziell Deutschland an den USA orientieren, oder ist das realistisch?
Ich sag's mal so, die Amerikaner haben hier eine sehr klare Linie vorgelegt. Und von der sind wir hier in Deutschland und aber auch in der EU noch meilenweit entfernt. Ob es kommt oder nicht, ich möchte Markus Beckedahl da nochmal zu Wort kommen lassen.
Das ist alles viel schöner als das, was wir in der aktuellen europäischen und nationalen Debatte von unseren eigenen Regierungen vorgelegt bekommen. Und insofern sind wir etwas neidisch.
Neidisch und vielleicht aber doch auch ein bisschen zuversichtlich. Es gab aber nicht nur gute Nachrichten in dieser Woche. Noch als Altlast aus der vergangenen Woche schleppt sich Gemalto und der Angriff auf die SIM-Kartenproduktion bis heute hin. Wir erinnern uns, aus den Snowden-Unterlagen war hervorgegangen, dass US-amerikanischer und britischer Geheimdienst wohl gezielt SIM-Kartenhersteller angegriffen hätten.
Ja, man kann aber sagen, Glück im Unglück, denn die in Deutschland betroffene Firma Gemalto gab Entwarnung und sagte, nur die älteren SIM-Karten für das alte GSM-Netz seien betroffen. UMTS und LTE dagegen wären vor Lauschangriffen weiterhin sicher. Stimmt das denn?
Das stimmte bis wohl Anfang der Woche. Dann meldete sich Carsten Nohl von den SR Labs, das sind die Security Research Labs, zu Wort und hat heftig widersprochen. Seine Firma, die war ja bekannt geworden in der Vergangenheit mit Angriffen auf das Mobilfunknetz. Und Carsten bezweifelt sehr, sehr stark, dass Gemalto überhaupt weiß, erstens wer und also wer angegriffen hat und zweitens, was gestohlen wurde.
Die NSA oder in diesem Fall der GCHQ gehen da sehr vorsichtig vor und können ihre Spuren gut verwischen. Insoweit weiß Gemalto nicht, was geklaut wurde. Und ich würde eher dem GCHQ glauben, die beschreiben, was geklaut wurde. Und das sind so ziemlich alle Daten, die bei Gemalto vorliegen. Und das sind auch genug Daten, um 3G und 4G abzuhören. Und zudem noch Daten, um Viren auf SIM-Karten aus der Ferne zu installieren. Also die Fähigkeiten, die zum Beispiel ein GCHQ jetzt gegen Gemalto-Kunden hat, gehen weit über das Abhören von alten 2G-Gesprächen hinaus.
Ja, und damit sind wir also wieder am Anfang dieser einen Geschichte. Der Mobilfunk ist potenziell gefährdet. Und wenn es stimmt, was die Folien sagen, also diese Folien, die Edward Snowden da mit rausgebracht hat, dann kann nahezu jedes Gespräch abgehört werden. Es ist aber wohl nicht nur der Einbruch schuld, sondern auch die Mobilfunkbetreiber selbst haben da eine gewisse Mitschuld. Oder besser gesagt, deren Scheu vor zusätzlichem Aufwand hat das Ganze schlimmer gemacht. Denn ja, das zu beheben, also diese Angelegenheit zu beheben, die wäre durchaus gar nicht so schwer, sagt Carsten Nohl.
Im Grunde wissen wir schon ganz genau, was man machen muss, um größeren Datenabfluss bei einem Zulieferer zu verhindern. Und das ist, dem Zulieferer nicht mehr die Kontrolle über die Schlüssel zu geben. Jede Telco könnte einzeln die Schlüssel auf die SIM-Karten aufbringen. Und das machen sie nur deshalb nicht, weil es zusätzlicher Aufwand ist.
Ja, und wo wir gerade bei Katastrophen sind, lass uns doch mal über die DE-Mail sprechen. Die E-Mail wurde ja als verschlüsselte und vor allem auch nachweisbare Alternative zur E-Mail entwickelt. Damit sollte vor allem auch der Schriftverkehr zwischen Bürgern, Unternehmen, Behörden und Ämtern abgewickelt werden.
Hätte, sollte, denn bisher war die DE-Mail nicht so ein großer Erfolg, um nicht zu sagen ein Rohrkrepierer. In dieser Woche sind neue Nutzerzahlen bekannt geworden. Sahen die denn gut aus?
Ich versuche es vorsichtig auszudrücken. Nein, sahen sie nicht. Es soll nur rund 1 Million Privatanwender bei DE-Mail aktiv sein und ein paar 10.000 Firmen. Das hat die Telekom gegenüber dem Online-Magazin Golem.de bestätigt. Ein Grund sei wohl, dass es noch zu wenig Anwendungen oder zu wenig Anwendungszwecke für DE-Mail gäbe, aber man möchte das System noch nicht aufgeben, sagt die Telekom. Denn bis Ende dieses Jahres seien wohl 200 Bundesbehörden per DE-Mail erreichbar. Dazu kommen noch einige tausend Großkunden, die Telekom neu unter Vertrag habe. Und außerdem seien auch noch Millionen weiterer Kunden schon für den Dienst vorangemeldet. Fraglich bleibt aber, ob die nun wirklich aktiv werden, denn die größten Kritikpunkte, beispielsweise fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sind bis heute nicht geklärt. Dafür aber wurde das System per Gesetz ja für sicher erklärt. Und das ist in IT-Sicherheitskreisen immer noch ein absoluter Running Gag.
Dann kichern die da also noch ein bisschen. Vielen Dank, Jan Rehm, für diese Medien und Meinungen. Links zu allen Themen finden Sie bei uns im Internet auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir machen in unserer nächsten Netzmusik einen Sprung nach New York und hören musikalische Großstadt Melancholie. So klingt das nämlich, was Laundry League auf ihrem neuen Album Codex präsentieren. Die Band selbst beschreibt ihren Sound mit dem Begriff Ghost Pop. Okay.
Topic.
Wer sich eine Meinung zur neuen Regierung in Griechenland bilden will und nicht direkte Verbindung zu Griechenland oder Varoufakis oder Tsipras hat, der läuft bei der Recherche in manchen deutschen Medien Gefahr, in antigriechische Einbahnstraßen zu geraten. Neuster Höhepunkt ist wahrscheinlich sehr stark, die Bild-Zeitung und ihre frustrierende und meiner Meinung nach auch absolut peinliche Social-Media-Selfie-Aktion, also Fotos von Lesern, die eine Bild-Schlagzeile hochhalten, die sich gegen weitere Zahlungen an die, Zitat, gierigen Griechen wendet.
Ja, aber nicht nur die Bild bastelt sich so ihre Welt vom gierigen Griechen, an dem sie schon seit Jahren arbeitet. Auch andere Medien berichten zugespitzt und oftmals auch ganz schlecht recherchiert und unsachgemäß von der Situation in Griechenland. Der österreichische Journalist und Schriftsteller Robert Miesig befindet an dieser Stelle, die Deutschen unterliegen ganz allgemein einem politischen und medialen Einheitsdenken und sind mittlerweile völlig, Zitat, out of touch mit dem Rest der Welt und der Wirklichkeit. Robert Miesig ist nun zu Gast in Breitband.
Und zwar live zugeschaltet aus Wien. Hallo, Herr Miesig.
Hallo, Grüße nach Berlin.
In einem Interview sagten Sie, die öffentliche Meinung in Deutschland sei im Griechenland-Kontext, Zitat, wir hatten es gerade schon erwähnt, out of touch. Das könnte man ja zugespitzt auch als einen medialen Realitätsverlust beschreiben. Wie kommen Sie denn eigentlich darauf? Vielleicht können Sie ja mal ein paar Beispiele erläutern.
Naja, also wenn man sich die Griechenland-Berichterstattung im letzten Monat in der Bundesrepublik angeschaut hat, dann war das schon sehr bemerkenswert, wie... was für eine Art von Common Sense da geherrscht hat zwischen Boulevard und aber auch Qualitätspresse. Also ich mache da jetzt keinen großen Unterschied in Wirklichkeit zwischen der Bild-Zeitung und der Berichterstattung des Spiegels mit diesem fast schon legendären, berüchtigten Cover der Geisterfahrer nach der Wahl über Tsipras. Aber auch wenn man sich die Süddeutsche Zeitung anschaut und da über Wochen hinweg die Berichterstattung ansieht, dann natürlich gibt es auch in der Süddeutschen dann Pluralismus. Es gibt die Griechenland-Korrespondentin, die aus Athen ein bisschen anders berichtet und es gibt dann den einen oder anderen Artikel, aber 90% der Kommentierung, der Nachrichtenauswahl ist sehr von einem Spin oder Bias geprägt, der sich, ich meine, wenn man das jetzt simpel sagt, im Wesentlichen an der Linie des deutschen Finanzministeriums orientiert. Das heißt, früher hätte man da zynisch, also heute würde man zynisch sagen, in Anlehnung an frühere Begriffe, das ist quasi eine amtliche Berichterstattung, die da gewählt worden ist.
Sie haben erwähnt, es gibt natürlich den Meinungspluralismus und es gibt natürlich Beispiele, die nicht in diese Verallgemeinerung reinpassen, aber wie erklären Sie sich denn diese Sogwirkung, die da entstanden ist in den deutschen Medien?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein komplexes Phänomen, weil erstens mal so etwas wie das Herausbilden eines Mainstreams gibt es bei vielen Themen. Ja, aber trotzdem, das heißt dann Mainstream, 60%, 70% der Berichterstattung haben diesen einen Bias und 30% sind dann wiederum kritisch dazu. Das ist so und da gibt es ja auch kein großes Problem damit. Schwierig ist es dann, wenn sozusagen diese Einheitskultur 95% beträgt und nur 5% davon abweichen, ja, also jetzt grob gesprochen. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist eine Reihe an Gründen. Erstens mal, der Hauptgrund ist, dass sich in Deutschland so durchgesetzt hat, aufgrund der angeblichen wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands der letzten 15 Jahre. Wir haben die Gürtel enger geschnallt, wir haben uns wettbewerbsfähiger gemacht, wir haben die Haushalte konsolidiert, deswegen geht es uns jetzt so gut und deswegen wäre das ein Muster für alle anderen. Also an dem ist schon mal einiges falsch. Erstens mal, ob das wirklich eine Folge von Hartz IV war, aber auch die Frage, ob, wenn das einer macht, das auch alle gleichzeitig tun können, das ist sozusagen eine große Frage. Also einer kann wettbewerbsfähiger auf Kosten anderer werden, alle zusammen werden eine Schwierigkeit dabei haben, das ist ja, ergibt ja schon sozusagen die pure Logik. Das ist das eine. Aber das hat sozusagen so ein, wie kann man das nennen, so eine allgemeine Stimmung geschürt, die dann dazu führt, dass schon in den Medien die einen oder anderen kaum sich mehr trauen, gegen diese allgemeine Meinung anzuschreiben. In der Politik ist nicht mehr sehr populär, ist, wenn man sich dreimal überlegt, ob man die Linie von Merkel kritisieren soll. Also die Sozialdemokratie zum Beispiel denkt wahrscheinlich ein bisschen anders, als sie spricht. Und das Ergebnis ist dann, dass man quasi so etwas wie ein Einheitsdenken hat, zu dem dann kaum mehr medial und auch in der Politik eine Gegenmeinung präsentiert wird, nur mehr am Rand präsentiert wird. Mhm. Und Politik und mediale Welt oder politisches Feld und mediales Feld ergeben dann so eine Spirale oder die Schlange beißt sich in den Schwanz.
Diese allgemeine Meinung, wie Sie es gerade gesagt haben, sehen Sie die eigentlich auch im Kontext der sozialen Medien im Internet wieder oder entwickelt sich da ein Gegenspruch, den Sie erkennen?
Na, das kann ich nicht so gut beurteilen, weil das Internet hat ja wiederum sozusagen diesen Nachteil, dass man aufgrund der Algorithmen nur das gezeigt bekommt, was einem selbst gefällt. Also da haben wir ja selbst wahrscheinlich immer alle so etwas wie eine Realitätsverschiebung. Ich nehme mal an, dass es schon so ist, dass diese, ja, wenn man so will, die gesellschaftliche Hegemonie in der Bundesrepublik, die sich in Politik und in Medien widerspiegeln, sich dann letztlich auch in den sozialen Netzwerken widerspiegeln. Das Einzige, was ist, soziale Netzwerke, Twitter, Facebook, die Blogosphäre, bei allen negativen Elementen, die das auch hat, also Verschwörungstheoretiker, Wahnsinnige aller Arten, sind natürlich auch wiederum ein Feld, wo dissidente Stimmen, die sonst gar nicht mehr zu Wort kommen würden, zu Wort kommen können und auch Aufmerksamkeit erlangen können, wo man auch Medien für ihre Berichterstattung so kritisieren kann, dass die es wahrnehmen müssen. Das ist sozusagen irgendwie vielleicht die Veränderung dadurch.
Und wo zumindest so eine Plattform auch für Korrekturen noch möglich ist, wenn gerade, wie Sie auch kritisieren, dann oftmals schlecht recherchiert wird und dann auch Fehler mannigfaltig in den Medien weitergetragen werden. Lassen Sie uns nochmal einen Blick ins Ausland werfen. Also diese Sogwirkung, die in Deutschland entstanden ist, Ihrer Meinung nach, und die Sie auch heftig kritisieren, ist die in anderen Ländern so nicht da? Also ist die Berichterstattung da anders?
Also ja, das ist ja eigentlich das, sozusagen vor diesem Hintergrund erst kann man diese Kritik, wie ich sie geäußert habe, ja überhaupt erst äußern, weil wenn du auf der ganzen Welt gewissermaßen so etwas wie einen Bias, irgendwie eine Haltung hättest, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass das in Deutschland auch so ist. Ne?
Das stimmt.
Sozusagen, aber bemerkenswert ist das, also wenn man es vergleicht mit den britischen Zeitungen und nicht nur mit eher linksliberalen wie den Guardian, ja, sondern auch mit Zeitungen wie der Financial Times oder wenn man sich anschaut, wie die New York Times all das kommentiert und berichtet hat. Ja, also sozusagen nicht nur auf der Berichterstattungsebene sachlicher war als, die deutsche Öffentlichkeit, sondern auch auf der Kommentierungsebene ganz anders berichtet hat. Also die New York Times, nehmen wir nur her, hat einen nicht nur einen Kommentar eines Gastkommentators, sondern einen Kommentar der Redaktion, den ungezeichneten, from the editors, wie das da heißt. Das hat dann sozusagen schon etwas, das ist die Haltung der Redaktion, eine sehr pro-Syriza, pro-Griechenland-Haltung eingenommen, in dem Sinn, das ist die ökonomisch vernünftige Position und die Austerity-Position, wie sie von der Eurogruppe und insbesondere sozusagen von deren Anführer Schäuble und Dzsässelbaum vertreten wird, ist die unvernünftige Position. Das hat man in der New York Times gelesen. Das heißt, Haltungen, die in Deutschland nur mehr am ganz linken Rand vertreten werden, werden außerhalb Deutschlands eigentlich vom Mainstream geteilt.
Das heißt also, ein medialer Blick über den Tellerrand würde uns hier in Deutschland durchaus mal gut tun. Vielen Dank an den Schriftsteller und Journalist Robert Miesig. Wir haben mit ihm gesprochen über die deutsche Griechenland-Berichterstattung. Das Gespräch können Sie natürlich auch nach der Sendung bei uns auf der Webseite nachhören.
Und es geht weiter mit Musik. Rock'n'Roll ist okay. Das sagt Spot Collins aus Philadelphia und das finden wir auch. Und deswegen hören wir es jetzt auch.
Mary seldom cares, but she does her best to pretend. And Brandon, he's upstairs, been on a bender this whole weekend. He said, it just occurred to me, I don't like any of my friends. And they're all so kind, you see, they're really decent human beings. And Mama's all pilled up again, ain't been around much cause of her new boyfriend. Punched a hole in the wall in the kitchen, left the back door hanging wide open again. Mary steps outside, she fumbles for a lighter, she's been thinking that she oughta quit. But the boredom and shit, man, these overnight shifts got her hooked and buckled in. And there's a gully in the backyard where her brother buries all his weed. In a safe box covered stickers, fight the man, fuck the police. And the years keep coming, the years keep coming, and the years keep coming, and the years keep coming now. And the years keep coming now. Thank you. on Friday night, neath the glow of casino light. Oh, Danny throws, but it don't land right. So he leaves and meets up with Brandon down the street at the hotel bar, swapping bars in Brandon's car. Ain't it hard being where you are? Jersey's not an accident. We could be worse, but there have been much better men. And I know that we've been a while coming around, but we ain't any closer to getting through to the simple truth than you. And the years keep
the years von Spot Collins hier im Deutschlandradio Kultur. Ich bekam übrigens einen Tweet von der Band. Der Weaker Thans-Vergleich, den ich nämlich im Internet gemacht hatte, nervt die Jungs ganz schön, glaube ich. Zitat: Danke, dass du uns mal wieder daran erinnerst, dass wir den Weaker Thans auch nicht entkommen können, nicht einmal in Deutschland. Tja, da muss ich sagen, der Vergleich ist zu offensichtlich, aber das ist durchaus als Lob zu verstehen.
Vielleicht mögen die dich jetzt aber nicht mehr. Ja, hoffentlich gucken. Hast du es dir mit denen nicht verscherzt. Endlich, kann man bald sagen, endlich brauchen wir nicht mehr überrascht gucken, wenn ein Einbrecher vor uns steht, denn Straftaten sind in der Zukunft vorhersehbar. Da können wir einfach Hallo sagen, hier gibt's nichts zu holen und die Tür wieder zuschlagen. Na gut, ganz so wie in so einem schlechten Radiospot wird das Predictive Policing nicht beworben, ist aber das nächste große Ding für die Arbeit polizeilicher Behörden.
Ja, der Europäische Polizeikongress 2015 hatte dieses Thema so auch groß auf dem Programm bzw. auf dem Zettel stehen. Der Kongress, das ist ein Zusammentreffen von Vertretern von Polizei- und Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und Anbietern von Sicherheitstechnik. Und uns hat natürlich auch interessiert, wie diese Prognose von Straftaten erstens funktionieren soll und vor allem, wie vorsichtig und auch selbstkritisch an diese Methoden herangegangen wird. Lydia Heller war für Breitband auf dem Polizeikongress.
Naja, wir haben jetzt hier ein Gebiet in Frankfurt, wo eben Einbrüche stattgefunden haben. Und dann kann man sehr schnell ein tatsächliches Muster erkennen. Wo sind denn räumliche Schwerpunkte, ja, in diesen Hotspots?
Der Verkaufsberater von IBM steht vor einem großen Flachbildschirm. Der Ausschnitt eines Stadtplans ist zu sehen, darauf blaue Punkte. Jeder davon steht für einen Tatort. Wählt man eine andere Ansicht, erscheinen einige Straßenzüge blau unterlegt, andere rot.
Ein rotes Gebiet ist ein Risikogebiet, weil es größer 80% Einbruchwahrscheinlichkeit zum Beispiel hat.
Smarter Policing heißt die Anwendung, mit der sich IBM neben einem guten Dutzend weiterer Unternehmen auf dem Polizeikongress als Anbieter von Softwarelösungen oder Programmbausteinen vorstellt, die für das Predictive Policing genutzt werden können. Für die vorausschauende Analyse großer Datenmengen, die zur Vorhersage von Straftaten genutzt werden sollen. Tools, die bei Polizei- und Sicherheitsbehörden derzeit auf reges Interesse stoßen. Dieter Schürmann, Landeskriminaldirektor von Nordrhein-Westfalen.
Predictive Policing ist eine Methode mehr, um sich den unglaublichen Mengen und den Komplexitäten kriminalitätsrelevanter Daten besser zu widmen, sie besser zu durchdringen. Wir wollen in Zukunft dahin kommen, den öffentlichen Raum in seiner kriminogenen Dynamik, wie es heißt, noch besser zu erfahren, zu durchdringen und zu analysieren.
Der öffentliche Raum ist in dieser Logik offenbar in erster Linie ein Ort, in dem Straftaten vorbereitet werden. Für seine Analyse testet das Landeskriminalamt Bayern in München und Nürnberg seit Ende 2014 die Software PreCops.
Das System des Oberhausener Instituts für musterbasierte Prognosetechnik greift auf Daten früherer Einbrüche zurück und erkennt Risikogebiete. Kommt es dort zu einem neuen Einbruch, kann PreCops mit Wahrscheinlichkeiten von bis zu 70% vorhersagen, ob es in einem Radius von 500 Metern um diesen Tatort innerhalb einer Woche zu einem weiteren Einbruch kommen wird. In Zürich, wo PreCops ebenfalls getestet wurde, trafen gut 80% der Prognosen zu. Die Einbrüche gingen um 14% zurück.
Das Problem? Fließen Erfahrungswerte von Polizisten in die Vorhersagesysteme ein, dann zementieren diese zugleich Vorurteile und Stereotype. Gilt eine Gegend als Gefahrengebiet, werden dort eher Menschen als mögliche Straftäter verdächtigt, die von den in dieser Gegend üblichen Verhaltensmustern abweichen. Dennoch. Auch das Landeskriminalamt von Niedersachsen hat sich bereits über Prognosesoftware informiert. Das nordrhein-westfälische LKA will bis Ende April ein Predictive Policing-System installiert haben.
Ich habe da eben eine hochmoderne Kriminalitätsanalyse vor Augen, die einerseits aus vorhandenen polizeilichen Datenbeständen, aber andererseits auch aus externen Datenquellen künftig bessere Erkenntnisse liefern kann.
So Dieter Schürmann an die Adresse der anwesenden Softwareanbieter. IBM Smarter Policing etwa hat die Verarbeitung solcher externen Daten bereits vorgesehen.
Wir haben dort zum Beispiel sozioökonomische Daten, die von Anbietern wie der GfK auch ermittelt werden, mit einfließen lassen, also über Haushaltsstrukturen, über Bevölkerungsstrukturen, Kaufkraft, ein wesentliches Merkmal. Auch zum Beispiel Daten über Wetter oder eben Ferienzeiten spielen unter Umständen auch eine Rolle.
Zwar betont Schürmann,
eine konkrete Vorhersage von Taten oder Täteridentitäten wird es nicht geben.
Aber das darf bezweifelt werden. Denn technisch können die Systeme natürlich Daten aus allen Bereichen analysieren, aus denen Daten gesammelt werden können. In den USA und Großbritannien wird bereits an Software geforscht, die nicht nur Vorhersagen über Tatorte und Delikte, sondern auch über Personen treffen kann.
Ende des vergangenen Jahres hat etwa die britische Firma Accenture, einer der Aussteller auf dem Polizeikongress, in London ein Predictive Policing System getestet. Anhand biografischer Daten von Gangmitgliedern erstellte die Software Prognosen über die Wahrscheinlichkeit, mit der diese erneut straffällig werden könnten. Über die Kriterien, die den Prognosen zugrunde lagen, wurde nichts bekannt.
Künftige Straftaten sollen aber nicht nur durch Verknüpfung von polizeiinternen und externen Daten prognostiziert werden können, so Dieter Schürmann, sondern auch durch neue Methoden, die vorhandenen Daten auszuwerten.
In der Kombination mit externen Daten bietet sich zudem die Möglichkeit, neue Zusammenhänge im Kontext von Kriminalität zu entdecken, tatrelevante Muster zu entdecken. Und das betrifft im Übrigen Muster, die wir auf Grundlage von Daten ermitteln, die wir bislang möglicherweise gar nicht im kriminogenen Bezug erkannt haben, weil sie eben nicht in den polizeilichen Fokus für Analysen gerückt wurden.
Gemeint sein könnte damit zum Beispiel die Auswertung sogenannter unstrukturierter Daten, wie Informationen aus Gutachten und Akten oder auch Twitter- und Facebook-Posts. Unter solchen Analysen aber wird üblicherweise Text- oder Data-Mining verstanden. Das allerdings ist Polizeibehörden in Deutschland verboten. Zwar versichert Dieter Schürmann,
wir werden keine Kriminalitätskontrolle aus der digitalen Welt heraus erleben.
Nach wie vor sollen Polizisten letztlich die Entscheidung treffen, ob und mit wie vielen Beamten sie zu einem möglichen Tatort fahren und wen sie dort überprüfen. Aber selbst dann werden sie das zunehmend aufgrund von Empfehlungen tun, die ihnen ein Algorithmus gegeben hat. Im schlimmsten Fall also aufgrund von Software gewordenen Fehlentscheidungen und Vorurteilen früherer Kollegen.
Lydia Heller über den Europäischen Polizeikongress und das Predictive Policing.
Das erinnert doch sehr stark an den Science-Fiction-Film Minority Report.
Ja, genau.
Immer wieder, leider. Vorhersagen können wir auch treffen, dafür brauchen wir auch gar keine Algorithmen, nämlich die Sendung, die ist gleich zu Ende.
Das
schade,
stimmt.
Schade. Es verabschieden sich zu einem Christine Watti, die sitzt vor mir mit einem wunderhübschen Kleid. Es hat weiß-goldene Farben und manche sehen das Kleid ganz anders.
Und Christian Grasse, der hat nämlich ein schwarz-blaues Hemd an. Und wenn Sie denken, sind die jetzt irre geworden am Ende in diesem Radio, dann gucken Sie mal nach Hashtag Dressgate und streiten Sie sich das Wochenende über mit Ihren Lieben und Freunden darüber, welche Farbe das Kleid, das gerade im Netz die Runde macht, denn eigentlich hat. Weiß-Gold oder schwarz-blau?
Weiß-Gold natürlich, da muss man gar nicht
auf jeden Fall. Ich bin auch für Weiß-Gold. Ja. Ich glaube, das ist auch richtig. Nach uns folgt Rang 1 und natürlich vorher noch die Nachrichten. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, und zum Abschied wie immer Musik, diesmal von dem Texaner Mitchell Young. Die Musik ist erschienen auf gerade mal 50 Kassetten. Also wenn Sie eine haben wollen, müssen Sie sehr schnell sein. Aber natürlich gibt es auch eine Download-Version von Last Here. Der Künstler nennt sich dann Ruth and Trudy. Und damit sagen wir ein schönes Wochenende. Tschüss und bis bald.
Tschüss.